Ja, bevor ich beginne, möchte ich noch stille werden und beten. Vater im Himmel, ich möchte dir von Herzen danken, dass du uns so sehr liebst, dass du deinen einzigen Sohn für uns dahin gegeben hast. Danke, dass wir auch jetzt wieder stille werden dürfen in deiner Gegenwart, dass du nach deiner Verheißung in unserer Mitte bist. Und ich bitte dich, schenke uns deinen Heiligen Geist, der unsere Herzen wieder auf das Ewige richtet, auf das, was du uns zu sagen hast, was uns hilft und uns wieder neue Kraft schenkt für unseren Alltag. Danke, dass du es geben wirst. Amen. Die Vergänglichkeit, die darf uns heute Morgen beschäftigen. Und ich möchte uns aus Psalm 90, Vers 1 bis 14 lesen. Psalm 90, ein Psalm Moses. Ein Gebet des Mose, des Mannes Gottes. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, der du die Menschen lässest sterben und sprichst, kommt wieder, Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässest sie dahinfahren wie einen Strom. Sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost, das am Morgen blüht und sprost und des Abends welkt und verdorrt. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Unser Leben wäre 70 Jahre, und wenn's hochkommt, so sind's 80 Jahre. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe. Denn es fähret schnell dahin, als flögen wir davon. Wer glaubt's aber, dass du so sehr zürnest? Und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Fülle uns frühe mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Der Ewigkeitssonntag, an dem wir heute wieder besonders denken, an unsere Vergänglichkeit, an die Menschen, die wir einmal kannten, die wir geliebt haben, in unseren Herzen immer noch, die nicht mehr hier sind, aber auch uns wieder ganz bewusst werden zu lassen, dass alles hier begrenzt ist. Wir denken ja oft, es wird immer so weitergehen. Und wie geht's dir? Immer so weiter. Ja? So ist eine Antwort, aber es geht nicht immer so weiter. Das ist uns wohl bewusst. Aber gerade jetzt in unserer Jahreszeit, im Herbst, spüre ich, vielleicht geht es euch genauso, doch immer wieder die Vergänglichkeit, dieses Abfaulen, das Schöne, was noch vor einigen Wochen zu sehen war, ist jetzt Laub, was grau und matschig dort liegt, auch nicht mehr schön. Jetzt kehrt die Vegetationsruhe ein. Die Natur bekommt eine Pause. Und ich finde es trotz allem immer schön, denn ganz so traurig ist das doch nicht. Wir sehen gerade jetzt bei unserem Magnolienbaum, da ist schon die dicke Knospe für den Frühjahr angelegt. Da ist Hoffnung auf ein neues Leben. Und das ist das, was Gott uns immer wieder sehen lässt, aber auch in seinem Wort sehen lässt. Auf der einen Seite die Vergänglichkeit, auch die Traurigkeit, wo wir sagen, was hat das für einen Sinn? Wir unterliegen hier immer wieder dem Wandel. Immer wieder. Und der Philosoph Heraklit von Ephesus hat vor 2500 Jahren einen wunderbaren Satz gesagt, der stimmt auch heute noch. Nichts ist so beständig wie der Wandel. Und das ist eine Wahrheit, auch wenn sie nicht in der Bibel steht. Das ist beständig. Es ist immer wieder alles im Wandel. Und ich kenne das von meinem Beruf her. Wir sind öfter mit der Firma verkauft worden. Wir haben neue Geschäftsführer bekommen. Und wenn da mal wieder ein neuer Geschäftsführer war, der hat dann die Ärmel hochgekrempelt und hat dann wieder was Neues angesetzt. Da muss man doch ganz neu rangehen. Und wenn man längere Zeit dabei war, dann wusste man, so ganz neu war das gar nicht. Das hatten wir schon mal vor einigen Jahren. Und tatsächlich stimmt das, was die Bibel sagt. Es gibt dann doch nichts Neues unter der Sonne. Ist es so? Ja, irgendwie ist es immer wieder dasselbe, was der Mensch sich einfallen lässt. Es wandelt sich. Ja, die Entwicklung geht weiter. Wir müssen uns mitverändern, werden verändert. Und in all diesem Wandel, in all der Vergänglichkeit, wo wir manchmal Dinge haben, die wir gerne festhalten wollen, weil sie schön waren, die können wir nicht wieder zurückholen. Es hatte eine feste Zeit in unserem Leben und das ist jetzt weg. Denk an deine Kindheit. Vielleicht hast du schöne Erinnerungen, die kannst du nicht wieder zurückholen. Das ist vorbei. Die holen wir nicht wieder ein. Es ist immer alles im Wandel. Und vielleicht ist auch in dir und mir, also in mir auf jeden Fall, das weiß ich, diese Sehnsucht nach einem festen Halt, nach etwas, was Bestand hat, was diesem Wandel nicht unterliegt. Und das ist das Göttliche in uns. Dieser Halt in dem, der über dieser Zeit steht, der von der Ewigkeit herkommt. Das ist die Sehnsucht in uns. Eine Beständigkeit, eine Sicherheit, die nicht menschlich ist, sondern göttlich ist. Und Mose selbst, er hat diesen Psalm, so sagt man, relativ am Ende seines Lebens geschrieben. Und was hat er mit seinem Volk, mit diesem Millionenvolk durchmachen müssen? Ein ganzes Geschlecht wurde in der Wüste niedergestreckt, weil sie ungehorsam waren. Und all das musste er mitmachen. Er musste sich von manchem verabschieden. Und er kommt am Ende seines Lebens, wo blickt er denn jetzt hin? Was sagt er? Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Er, Gott, der ewige Gott, ist seine Zuflucht. Und jetzt schaut er auf die Berge, ehe denn die Berge waren. Diese Berge. Ihr wart sicherlich alle mal in den Bergen und seid gewandert. Und wenn ihr, ich gehe jetzt einfach davon aus, also ich habe es schon gemacht und es ist etwas Wunderschönes, wenn man das macht, diese massive, die kann kein Mensch verrücken. Wenn da jemand käme und sagt, ja, der Berg, der stand letzte Woche noch da hinten, da würdest du ihn auslachen. Das geht nicht, das ist für uns unmöglich, nicht fassbar. Aber ehe denn diese Berge waren, bist du Gott, sagt Mose hier, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nicht warst du, sondern bist du. Gott ist ein Ich Bin. Das sagt er dem Mose, als er ihn berief, dort am Dornbusch. Ich bin, der ich bin. Wie wollen wir denn Gott vergleichen? Mit wem will sich Gott vergleichen? Gott ist der Höchste im Universum. Ich bin. Du bist Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist nicht ein ferner Gott, der irgendwann mal angefangen hat und das Werk einfach so laufen lässt, sondern er ist heute noch derselbe. Ehe denn die Berge geschaffen wurden, bist und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ist das nicht ein Halt, eine Sicherheit, wenn wir in unsere unsicheren Zeiten hineinschauen? Also mir bringt das immer sehr viel Sicherheit. Aber was ist das eigentlich von Ewigkeit zu Ewigkeit? Wirklich, können wir was damit anfangen? Nein, also ich nicht. Wenn uns jemand den Begriff Ewigkeit erklären möchte, dann kann ich ihn nur so erklären oder verstehen, es hört niemals auf. Aber Wie wollen wir das? Wir kennen doch nur immer Anfang und Ende. Wir sind zeitlich geprägt. Wir sind gar nicht von der Ewigkeit her. Deswegen können wir es schlecht verstehen, aber wir können es durch den Geist Gottes schon verstehen, dass dieser Gott vor uns war und nach uns sein wird. Oder wir dann bei ihm zusammen, das ist das Ziel. Oder kann sich von uns jemand erinnern an seine Geburt? Ich nicht. Wo warst du vor deiner Geburt? Ich weiß es nicht. Da hört unser Verstand auf, da ist fertig. Das müssen wir uns eingestehen. Aber Gott, er weiß es. Wir wissen es vielleicht auch einmal, wo wir waren. Er hat uns geschaffen, unsere Seele, unseren Geist, unseren Körper. Und er hat es beides vereint im Mutterleib hineingelegt. Ach, welch großer Gott, da kann man nur demütig vorstehen. Erklär mal, und so ist es ja mit uns, mit der Ewigkeit, sie zu erklären auch. Ich vergleiche das jetzt mal einem kleinen Kind. Ich weiß es noch, wenn wir wegfahren wollten, du hast sie gerade alle angeschnallt. So, jetzt fahren wir eine 3-stündige Fahrt und nach 5 Minuten kommt die Frage, wie lange dauert es noch? Oh. Jetzt schon. Ja, jetzt erklär dem Kind mal, die Fahrt dauert 3 Stunden. Kannst du ihm sagen, kannst du auch lassen, das versteht es nicht. Dann versucht man es noch irgendwie zu beschäftigen, dass die Zeit für das Kind kürzer wird. Und so ähnlich, denke ich, wir können die Ewigkeit nicht verstehen. Und manchmal fragen auch wir, wie lange noch? Ja, wie lange noch? Ich hatte mal eine Glaubensschwester, die ist 102 Jahre alt geworden und die hat immer gesagt, ich glaube, mein lieber Heiland hat mich vergessen. Ja, das schien so und doch hatte Gott noch eine Aufgabe für sie gehabt. Sie war bis zum Schluss noch geistig klar gewesen, das war echt ein Geschenk. Aber vergessen hat er sie nicht. Auch ein Leben endet auch mit 102 oder 105 oder 110, das ist egal. Eines Tages endet hier unser Leben. Er sagt, der Mose hier, 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist. Gestern der Tag ging schnell rum, also für mich ging er schnell rum. Und so schnell geht für Gott 1000 Jahre rum. Gott hat ein ganz anderes Zeitverhältnis als wir. Und doch muss ich sagen, sind wir ehrlich, geht die Zeit für uns auch nicht immer schnell rum. Es gibt Phasen in unserem Leben, wo wir vielleicht Situationen, wo wir an einem Krankenbett stehen, wo wir auf eine Nachricht warten, wo es vielleicht auf Leben oder Tod geht. Da können sich Minuten zu Tage und Wochen verwandeln, wo du wartest und sagst, wann endlich habe ich Gewissheit? Das zieht sich. So sind wir. Wir fühlen oft Zeit ganz anders, als sie in Wahrheit ist. Dann dauert die Zeit lange, wenn wir warten müssen, wenn wir Geduld üben müssen. Und doch, wenn wir wieder zurückblicken, wenn das vorüber ist, sagen wir, ach, was ist das schnell vergangen doch. Wie bist du durch diese Zeit gekommen, wo du warten musstest? Zurückblickend geht es immer alles sehr schnell. Wenn du eine Zeit vor dir hast, dann scheint sie nicht rumzugehen, denkst, ach, wie lange dauert das noch? Mose hat hier 3 Beispiele, die er anführt, 3 Vergleiche. Er sagt, unser Leben ist wie ein Strom. Es hat eine Quelle und es hat eine Mündung. Ein Anfang und ein Ende, wie ein Fluss es eben auch hat. Er fängt klein an und dann wird er zu einem reißenden Strom und wird eines Tages in die Mündung fließen. Und das ist unser Leben. Wir können es nicht aufhalten. Es geht nicht. Und oft sehen wir nur einen Teil des Stroms, wenn wir Menschen kennenlernen. Und so wie wir ein Stück auf dem Strom wie ein Stück Holz treiben sehen und dann irgendwann sehen wir es nicht mehr? Ist das ein Abschnitt, wo wir Menschen kennenlernen, sie eine Zeit lang beobachten, dann sind sie wieder, ziehen sie weiter oder wir ziehen weiter? Ein gutes Bild. Oder er sagt, wie ein Schlaf. Du legst dich abends hin und du wachst morgens auf, wenn es ein gesunder und guter Schlaf ist. Und was hast du in der Nacht erlebt? Ja, das höchstens vielleicht noch einen Traum, den du mit hinausnimmst, aber die Nacht ging doch in der Regel dann relativ schnell rum. So schnell ist unser Leben. Er stellt diese Vergänglichkeit in diesen drei Bildern hier heraus, wie ein Gras, das am Morgen blüht, das noch schön in Blüte ist, und am Abend ist es verwelkt und verdorrt. Es kann auch ein tragisches Bild sein. Und es passt. Da fährt ein junger Mann, eine junge Frau morgens zur Arbeit. Man sagt noch Tschüss, schönen Tag dir. Und am Abend ist diese Blume verwelkt. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir abends alle am Tisch sitzen wieder. Das kann passieren und ich weiß es, ich weiß von einem Fall, wenn dann die harte Nachricht kommt, ein junges Leben eben ausgelöscht. Und dann fragt man sich, wo ist der Mensch? Wo ist diese junge Seele jetzt? Frag dich, wo bringst du die Ewigkeit zu? War es das dann hier? So Fragen sind in uns automatisch. Kann mir kein Mensch erzählen, dass er sagt, ne, das war es jetzt einfach. Nein, das kann man verdrängen, aber die Frage kommt, wo ist dieser Mensch hin? Warum? Und Mose sagt hier, das macht dein Zorn, dass wir sterben müssen. Dein Grimm, wie meint er denn das? Da müssen wir ganz zurück an die Anfangsgeschichte der Menschheit. Der Mensch wurde geschaffen als ein unsterbliches Wesen. Der Tod herrschte im Paradies nicht. Gott wollte eine ewige Gemeinschaft mit dem Menschen haben. Und wann hat es sich geändert? Wir wissen es. Es hat sich an dem Moment geändert, wo das eine Gebot, was Gott Adam und Eva gegeben hatte, übertreten wurde. Du darfst von allen Bäumen essen, aber nicht von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und sie aßen davon. Und dadurch ist die Sünde und der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen, so sagt es die Bibel. Ist das die Wahrheit? Oder bist du jemanden getroffen, hast du letzte Woche jemanden getroffen, der gesagt hat, ich lebe schon 400 Jahre, ich sterbe einfach nicht. Den gibt es nicht, ich habe noch keinen gesehen. Wir wissen alle, das ist nicht wahr, der Tod ist so sicher, wie man eben sagt, todsicher. Wir müssen sterben, weil die Sünde zu den Menschen gekommen ist. Hindurchgedrungen. Und das ist das, was in Römer 6, Vers 23 steht. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und gleich sehen wir die andere Seite. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist die eine Tatsache. Das ist der leibliche Tod, dass wir hier einmal von dieser Erde gehen. Und dann gibt es noch den seelischen Tod, die Gottesferne. Jeder Mensch, der hier geboren wird, und wenn es dieser kleine, süße Säugling ist, den wir auf den Armen haben, wie gestern mein Enkel, darin ist schon der Keim des Todes. Das können wir uns nicht vorstellen, ist aber so. Auch er wird eines Tages sterben müssen, wir alle. Dann ist doch die Frage, die wir uns automatisch stellen müssen, was passiert denn nach dem Tod? So ehrlich müssen wir sein. Und da wollen wir gleich drauf eingehen. Mose sagt hier, wir bringen unser Leben zu wie ein sinnloses, wie ein Geschwätz, wie ein sinnloses Gerede. Ein Geschwätz ist ein sinnloses Gerede. Das soll unser Leben sein? Bringst du dein Leben auch so zu? Ich möchte es nicht so zubringen. Das wäre traurig. Lass doch unser Leben etwas Sinnvolles sein, was über die Zeit hinaus in die Ewigkeit reicht. Er sagt weiter, was daran köstlich erscheint, ist doch nur vergebliche Mühe. Wie traurig. Nur Arbeit war sein Leben, so hat man früher in den Todesanzeigen, heute sieht man das, glaube ich, nicht mehr so, gelesen, nie dachte er an sich. Das ist doch schade, oder? Nur Arbeit. Schön, wenn jemand fleißig ist, aber wenn das der ganze Sinn eines Lebens ist, reicht es nicht. Reicht nicht. Mancher Mensch hat sich ein Vermögen aufgebaut und hat dabei gedacht, Mensch, ich kann meinen Kindern das alles mal erben. Ich kann mir einen Namen machen. Die haben ausgesorgt. Und die Kinder, was haben die gemacht? Die haben alles verkauft und gesagt, das will ich gar nicht haben von den Eltern. Mein Vater hat nur immer an die Arbeit gedacht. Ich habe ihn ja nie gesehen. Ach, was will ich mit dem Geschäft? Das verkaufe ich. Für nichts geachtet. Und die Eltern haben gedacht, ach, das bauen wir den Kindern alles auf. Nach 2 oder 3 Generationen, wer spricht denn noch von uns? Lass mal 4 Generationen darüber sein. Wer sind wir? Unser Leben wäre 70 Jahre, 80 Jahre, wenn es hochkommt. Ja, wenn man jung ist, denkt man, ach du liebe Zeit. Ein 40-Jähriger, der ist ja alt. Ja, es relativiert sich alles. Es relativiert sich mit dem Älterwerden. Was ist unser Leben? Und jetzt sagt Mose hier einen wunderbaren Satz. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Dass unser Leben nicht ein Geschwätz ist, sondern dass es etwas Kluges ist. Der Jesus sagt einmal zu dem reichen Kornbauer, der sich alles angehäuft hatte, der so viel an Vermögen hatte, dass er seine alten Scheunen abreißen musste, hat neue gebaut und wollte sich zur Ruhe setzen, hat gedacht, so jetzt habe ich meinen Ruhestand, jetzt kann ich mein Leben genießen. Und Jesus sagt zu ihm, genau das Gegenteil von klug, du Narr. Für was ist das, was du alles hier angehäuft hast? Heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern und dann? Was ist mit deiner Seele? Du nimmst nichts mit hier von dem, was du dir anhäufst. Nichts. Dein Haus nimmst du dich nicht. Nichts. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Was sagt denn die Bibel über dem Leben nach dem Tod? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Ja, es gibt ein Leben nach dem Tod. Das ist die Wahrheit. Das ist das, was in unsere Herzen tief hineingelegt ist. Das ist die Ewigkeit, die in unsere Herzen hineingelegt wurde. Gottes Odem. Der Körper, der bleibt hier, das wissen wir. Aber die Seele, das, was den Menschen ausmacht, der Charakter, all das lebt weiter. Und das steht in Hebräer 9, Vers 27, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Danach aber, es geht weiter. Und viele haben Angst davor. Wenn du heute noch Angst hast, ins Gericht zu kommen, dann darf ich frohe Botschaft verkündigen. Ja, das stimmt. Wir werden alle ins Gericht kommen. Letzte Woche hatten wir den Wochenspruch gehabt, wir müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, alle. Aber es gibt jemanden, der das Gericht für mich getragen hat, der ins Gericht für mich gegangen ist. Wisst ihr, wer das ist? Das ist der Herr Jesus. Der hat meine Sünde, das, was mich verurteilt hätte, hat er auf sich genommen. Er hat dieses Gericht auf sich genommen, den Fluch der Sünde. Und deswegen darf ich durch seine Gerechtigkeit freigesprochen werden. Ich bin schon freigesprochen. Ich werde nicht mehr ins Gericht kommen, weil Jesus schon durch dieses Gericht gegangen ist. Die Bibel sagt dazu, der Name ist im Buch des Lebens eingetragen worden. Wenn eines Tages Gericht gehalten wird, dann wird mein Name und ich hoffe auch dein Name dort drin stehen und du kommst nicht ins Gericht. Aber Gott, er muss richten. Entweder dein Gericht ist getragen durch Jesus Christus und hast das angenommen oder du musst selbst dadurch und dann sieht es nicht gut aus. Also es gibt ein Danach. Kein Mensch würde heute sagen, ich mache eine Reise, ich weiß aber nicht wohin. Ich steige ins Auto und fertig. Also vielleicht gibt es so Leute, aber in der Regel weiß man, wo man hinfährt. Das ist wichtig. Wir machen uns so viele Gedanken über Sachen und sichern uns ab, aber über das Leben nach dem Tod, was hier kommt, wenn wir die Augen schließen, ist erschreckend, dass sich da oft die wenigsten Gedanken drüber machen. Oder sie verdrängen es. Und deswegen ist die Botschaft wichtig, sie ist lebenswichtig. Wir müssen zu Lebzeiten die Errettung in Jesus Christus annehmen. Jesus sagt selbst dazu in Johannes 5, Vers 25, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Halleluja. Das sagt Jesus, so einfach ist das. Ja, nimm es heute an und du hast das ewige Leben. Das ist die größte Botschaft, die es zu verkündigen gibt. Leben in Ewigkeit, das heißt in der Gemeinschaft. Jesus sagt in Johannes 17, betet er zum Vater, Vater, ich will, das ist ein wunderbarer Vers, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war. Ist das nicht Herrlichkeit? Dass Jesus selbst uns dorthin haben will, wo es so schön ist. Du musst nur Ja sagen, an Jesus glauben. Dann hat der Tod, das ist der zweite Tod, der seelische, keine Macht mehr über dich. Leiblich ja, wir müssen sterben, nochmal. Aber unsere Seele darf bei Gott sein, nicht in der Gottesferne, nicht den seelischen Tod erleben. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und jetzt kommt der zweite Teil, die Gnadengabe Gottes aber, das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das ist die Zuversicht der Gläubigen an diesem Ewigkeitssonntag. Unsere Hoffnung geht über das Grab hinaus. Das hat Kraft. Jesus hat den Tod besiegt. Jesus hat das Vergängliche ein für allemal besiegt. Wir werden nichts mehr Vergängliches haben in dieser Herrlichkeit. Wir werden aus dem Staunen nicht mehr rauskommen. Das wird Freude pur sein. Wir können uns das nicht vorstellen. Das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben, sagt der Apostel Paulus. Wir haben Gott auf unserer Seite, wenn wir uns für ihn entschieden und damit seine Treue bis in die Ewigkeit hinein. Unser Leben muss kein sinnloses Geschwätz mehr sein, sondern Gott befähigt uns durch seinen Heiligen Geist, in seinem Reich zu arbeiten und Frucht für die Ewigkeit zu bringen. Ist das nicht etwas Wunderbares? Nicht nur auf dieses Leben bezogen. Es ist ein schönes Leben, hier und jetzt mit Jesus zu gehen, aber wir dürfen etwas wirken für die Ewigkeit. Das ergibt wirklich Sinn. Wenn wir diese Woche durch unseren Alltag gehen, dann scheint uns manchmal vielleicht die Ewigkeit und die Herrlichkeit so weit weg. Ich kenne das. Aber lass uns immer wieder mal kurz anhalten und die Aussicht genießen, die Jesus uns geschenkt hat. Es ist immer wieder lohnenswert, wie bei einer Wanderung, wo man dann wieder sieht, da oben ist der Gipfel. Und wenn man dann auf dem Gipfel ist, hat man eine herrliche Aussicht. Dann verstehen wir besser, dass alles Beschwerliche hier unten, was dir heute Mühe macht, auch nur begrenzt ist. Und mit einem alten Lied möchte ich schließen. Das heißt, brich herein, süßer Schein, selger Ewigkeit. Kennt ihr das? Leucht in unser armes Leben, unseren Füßen Kraft zu geben, unserer Seele Freud. Hier ist Müh, morgens früh und des Abends spät. Angst davon die Augen sprechen, Not davon die Herzen brechen, kalter Wind oft weht. Jesus Christ, du nur bist unserer Hoffnung Licht. Stell uns vor und lass uns schauen, jene immergrüne Auen, die dein Wort verspricht. Ewigkeit, in die Zeit, leuchte hell hinein. dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine. Selge Ewigkeit. Amen.